Wir müssen von Early Warning zu Early Action kommen. Also es geht ja nicht nur darum, die Krise irgendwie früher zu sehen, sondern bin ich in der Lage, Methoden zu identifizieren, Handlungsweisen zu identifizieren, dass die Krise sich dann entweder nicht ereignet oder nicht so ausbreitet.
Es gab immer irgendwelche, die haben es vorhergesagt, aber Mauerfall, Implosion der Sowjetunion, 9-11, das waren alles sozusagen Mega-Ereignisse, die die Weltpolitik durchgeschüttelt haben und die letzten Endes nicht vorhergesagt werden konnten.
Ich habe mir die Frage gestellt, kann jemand wirklich so verrückt sein und nicht nur einen Krieg vom Zaun brechen, sondern mit quasi die ganze europäische Sicherheitsarchitektur und die ganzen Regelwerke, die wir uns gegeben haben, völlig aufs Spiel setzen? Kann jemand so verrückt sein?
Und genauso wie ich manchmal meine eigene Welt sich in Frage stellen muss, müssen auch diejenigen, die an der Spitze von diesen Institutionen sind, also Ministerien, gedankenoffen bleiben.
Abzug internationaler Truppen aus Afghanistan, Staatsstreich in Mali, Krieg gegen die Ukraine. Öffentliche Aufmerksamkeit für Außen- und Sicherheitspolitik ist getrieben von Schlagzeilen über Krisen. Doch wie sieht es hinter den Kulissen der politischen Arbeit aus? Was tun Deutschland und die Europäische Union, um Krisen vorzubeugen und Gewalt zu verhindern, bevor sie ausbricht? Mein Name ist Sarah Bressan und das ist Krisen von morgen. Ein Podcast von 49 Security, dem Blog für Impulse zu Deutschlands erster nationaler Sicherheitsstrategie. Produziert wird diese Serie vom Global Public Policy Institute in Berlin, wo ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen dazu forsche, wie politische Gewalt besser vorhergesagt, verhindert und gestoppt werden kann. Finanziell möglich gemacht wird der Podcast vom Auswärtigen Amt. Für diese Auftaktfolge von Krisen von morgen spreche ich mit Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt in Berlin, und mit Carlo Masala, Professor an der Universität der Bundeswehr in München, der dort das Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung leitet. Von Ihnen möchte ich wissen, wie können wir die nächste Krise verhindern? Wie blickt die Bundesregierung in die Zukunft? Was sind dabei die größten Herausforderungen und welche Rolle kann die Wissenschaft spielen? Herr Staatsminister Lindner, Herr Professor Masala, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind. Herr Lindner, welchen Stellenwert nimmt Krisenprävention in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ein?
Also ich hoffe einen immer größeren Stellenwert, weil die Wahrheit ist ja, es liegt in der Natur von Krisen, eigentlich liegt es in der Natur von Krisen, dass Politik oft davon überrascht wird. Das gilt jetzt nicht nur für den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, sondern ich bin jetzt seit 11 Jahren im Deutschen Bundestag auch Mitglied. Wenn ich mir Bundeswehrmandate angucke, dann sind die meistens sehr kurzfristig und überraschend gekommen. Und bei Krisenprävention, Krisenfrüherkennung geht es ja darum, vor die Welle zu kommen. Also wir haben ja die Problematik, einerseits beschäftigt uns der russische Krieg in der Ukraine hier im Auswärtigen Amt immens, nimmt eine Menge an Ressourcen, auch personellen Ressourcen hier der Kolleginnen und Kollegen in Anspruch. Und gleichzeitig muss es ja darum gehen, die nächste Krise oder die nächsten Krisen kommen zu sehen und dann auch möglichst abmildern oder verhindern zu können. Also es geht um Früherkennung, besser sehen zu können, um das so zu sagen, und dann natürlich auch um besseres Handeln.
Herr Masala, stimmen Sie dieser Analyse zu, dass Deutschland stärker vor die Lage kommen muss? Und was sind aus Ihrer Sicht Stellschrauben, dass das gelingt?
Also ich stimme der Analyse 100% zu, dass Deutschland viel stärker vor die Lage kommen muss. Ich finde, in der Vergangenheit und bis heute ist Deutschland eigentlich eher reaktiv, wenn es um Krisen und Konflikte geht, als proaktiv diese zu verhindern. Es gibt Ausnahmen, aber in der Regel ist es so. Was viel stärker erfolgen muss, ist eine Institutionalisierung der Krisenfrüherkennung, egal auf welcher Ebene, egal mit welchen Methoden, in den Prozessen der jeweiligen Häuser, die sozusagen, wenn Krisen existieren, sich mit deren Bewältigung oder aber auch sozusagen präventiv mit deren Befriedung oder Lösung befassen müssen. Und das ist so ein Punkt, der mir ein bisschen fehlt, ist die Einbettung von Krisenfrüherkennung in die institutionellen Strukturen der jeweiligen Häuser, die damit befasst sind.
Aber es ist ja durchaus so, dass es schon Strukturen gibt. Es gibt Ansätze. Herr Lindner, können Sie uns sagen, wie funktioniert das in Ihrem Haus?
Das ist absolut richtig. Wir fangen ja nicht bei Null an. Wir haben ja seit 2017 beispielsweise Leitlinien für zivile Krisenprävention im Auswärtigen Amt. Wir haben Tools entwickelt, beispielsweise ein Projekt Preview. Da geht es also um Predict, Visualize and Evaluate. Dafür steht Preview, also quasi ein Tool, mit dem ich in der Lage bin, groß Daten zusammenzufassen, zu erkennen. Wir haben Methoden für eine strategische Vorausschau entwickelt. Aber was Professor Masala meint, ist ja, es muss ja auch einen Einfluss darauf haben, auf die Art und Weise, wie ich Politik mache. Wenn ich mir meinen eigenen Kalender angucke, ich habe keinen Mangel irgendwie an Sachen, die ich lesen kann, an Informationen, die auf mich einströmen. Ich habe auch hier keine Langeweile, dass ich irgendwie die Füße im Büro auf den Tisch lege und zu viel Freiraum am Tag habe. Aber wir müssen gucken, dass wir politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern, auch den Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, es ermöglichen, wirklich mal ab und zu rauszuzoomen, sich zurückzunehmen und jenseits vom Tagesgeschäft drauf zu gucken, erkennen wir Trends, erkennen wir Dinge, wo wir genauer hinschauen müssen, könnte sich da die nächste Krise entwickeln und welche Dimensionen hat die und welche Einflussmöglichkeiten haben wir drauf. Und das ist natürlich was, an dem muss man auch weiter arbeiten, da wollen wir auch Arbeit rein investieren.
Und Herr Masala, Sie leiten ja das Kompetenzzentrum Krisenfrüherkennung, das unter anderem, aber nicht nur mit Hilfe von datengestützten Analysen genau da ansetzt und versucht, die Informationslage zu verbessern, um dann Entscheidungsfindung zu unterstützen. Vielleicht können Sie uns erklären, welches Potenzial sehen Sie da und was macht das Kompetenzzentrum?
Also die Aufgabe des Kompetenzzentrums ist eine zweifache momentan. Wir arbeiten dem von Staatsminister Lindner gerade eben erwähnten Preview-System des Auswärtigen Amtes zu in bestimmten Bereichen. Und wir haben die Aufgabe, einen Demonstrator für das Bundesministerium der Verteidigung zu entwickeln, das dort vor allen Dingen im Bereich des militärischen Nachrichtenwesens genutzt werden soll. Beim AA-Bereich zum Beispiel haben wir jetzt ein großes Projekt, das beschäftigt sich mit dem Nexus zwischen Klima und Konflikt. Also welche Faktoren, wenn Klima sich verändert, führen zu Konflikt in Ländern? So, das ist ein Teil, wo wir für dieses Preview-System arbeiten. Beim BMVG geht es um die Frage, welches Potenzial haben soziale Situationen in Ländern, in militärische Gewalt zu eskalieren? Oder dort, wo schon militärische Gewalt vorherrscht, wie könnte die sich in den nächsten, wir haben einen Horizont von 12 bis 18 Monaten, wie könnte die sich in den nächsten 12 bis 18 Monaten entwickeln? Was sind treibende Faktoren? Was sind Faktoren, worauf man zum Beispiel einwirken kann, um militärische Eskalation zu verhindern oder einzudämmen? Das ist im Prinzip die Aufgabe, die das Kompetenzzentrum hat.
Und das Kompetenzzentrum versucht, diese Fragen vor allem mit quantitativen Datensätzen zu beantworten oder mit ganz unterschiedlichen Informationen?
Wir streben an die Verbindung von quantitativen und qualitativen Daten. Also weil es ist jetzt zum Beispiel so, nehmen wir mal das Auswärtige Amt, da gibt es Preview, aber da gibt es natürlich auch diese haufenweise Drahtberichte, die Botschaften haben und da gibt es sozusagen die Länderreferentinnen, die ein sehr tiefes Wissen über das Land haben, das sie bearbeiten. Und man muss beide Quellen nutzen, um ein besseres, klareres Bild von Situationen zu haben und von der Potenzialität, wie sich Situationen entwickeln. Das ist mein methodischer Anspruch, aber mein Glaube auch, dass nur das in der Kombination einfach weiterführt als rein quantitativ oder rein qualitativ.
Wie ist das in Ihrem Arbeitsalltag als Staatssekretär, Herr Lindner? Sie haben schon angedeutet, dass Sie irgendwie mit vielen Informationen konfrontiert sind. Welche Art von Informationen über mögliche zukünftige Krisen landet wirklich auf Ihrem Tisch? Und wo ist da der Raum, darüber jetzt nachzudenken, beziehungsweise wo sehen Sie Potenzial, das stärker zu tun?
Ich meine, Sie müssen sich das praktisch so vorstellen. Als Staatsminister im Auswärtigen Amt führe ich natürlich selbst viele Gespräche. Ich rede mit Botschafterinnen und Botschaftern der Staaten, die mit unserem Land Beziehungen haben. Ich reise selbst ins Ausland, ja selbstverständlich. Ich lese auch Zeitungen, wie jeder andere Mensch auch. Und dann gibt es zwei Hauptinformationsquellen. Das eine, das hat Carlo Masala schon erwähnt, sind Drahtberichte, heutzutage E-Mails. Also in einem gewissen Format abgefasste Berichte unserer Vertretungen weltweit. Da landen täglich irgendwie so zwischen 30 und 60 Stück bei mir auf dem Tisch. Im Auswärtigen Amt gehen pro Tag weitaus mehr ein. Also da erreicht mich schon eine gefilterte Version. Und dann natürlich auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse. In der Regel nennen wir die Dinge Produkte, hauptsächlich des Bundesnachrichtendienstes, wie dann teilweise natürlich auch Einschätzungen unserer Länderreferate. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es mangelt mir nicht an Stoff zu lesen. Das ist nicht der Punkt, sondern die Herausforderung muss ja sein, wirklich in diesem Berg zu erkennen, habe ich wo eine fundamentale Veränderung. Da sind wir sehr nah bei der Frage dabei, was ist denn überhaupt eine Krise? Sie müssen sich ja vorstellen, im Auswärtigen Amt ist Wir sagen, Krise ist teilweise eher Dauerzustand. Also wir haben ja weltweit mit so vielen Bällen, die wir jonglieren müssen. Und darunter zu erkennen, dass sich in Land X Dinge fundamental verändern können. Und da kann es quantitative Indikatoren geben, da können sie Lebensmittelpreise nehmen, da können sie Umweltindikatoren nehmen, aber auch qualitativ, wenn sie auf einmal irgendwie in sozialen Netzwerken oder auf Nachrichtenwebsites sich Begriffe häufen und daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Also was könnte daraus erwachsen? Und für Politik ist da eben ganz zentral wichtig, habe ich da Einfluss drauf? Also was sind mögliche Folgen? Und auch frühzeitig zu erkennen, gibt es Stellschrauben, die ich drehen kann? Und gibt es andere Teile der Entwicklung, die vielleicht unabweichlich sind, wo ich eher die Folgen managen muss? Weil sonst setze ich ja meine Ressourcen nicht richtig ein.
Also, was ist eine Krise? Sie haben dafür eine bestimmte Definition, eine Vorstellung. Ich würde denken, der russische Angriff auf die Ukraine zählt auf jeden Fall als Krise. Wie ist das zum Beispiel mit den aktuellen Entwicklungen, Eskalation von Repressionen im Iran?
Wir haben natürlich keine festgesetzte Definition, wo wir jetzt morgens abprüfen und dann ausrufen, Krise oder irgendwas. Natürlich gibt es eingestufte Verfahren. Es gibt zum Beispiel Reisehinweise für deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Und es gibt natürlich gewisse sogenannte Krisenstufen für unsere Auslandsvertretungen. Also wo geregelt wird, ab wann zum Beispiel Familienangehörige ausreisen und so weiter und so fort. Aber es geht ja vor allem um den politischen Begriff der Krise. Also was ist politisch eine Krise und wann muss ich einem Vorgang meiner Aufmerksamkeit widmen? Da kommen wir von einem sehr engen Begriff in der Vergangenheit. Krise als irgendeine Eskalation von Gewalt. Sie haben jetzt einen russischen Angriffskrieg in der Ukraine als ein Beispiel genommen und kommen hin zu Krisen, die heute vielfach verschiedene Dimensionen haben. Ich glaube, Covid war für alle irgendwie ein Aufwacherlebnis, dass so ein einfaches, kleines, unsichtbares Virus die ganze Welt irgendwie in Trouble stürzen kann. Also und zwar ist nicht nur gesundheitlich, sondern auch ökonomisch, politisch, in unserer Reisefreiheit und so weiter und so fort. Also was ich sagen will ist, Krisen haben halt vielfältige Dimensionen und sind auch miteinander vernetzt, diese Dimensionen. Carlo Masala hat eingangs die Klimakrise genommen. Die Klimakrise an sich genommen ist schlimm genug, aber sie wirkt in vielen anderen Krisen quasi als ein Krisenbeschleuniger, als ein Verstärker. Also wenn ich ein Land habe, wo ich eh schon eine Ressourcenproblematik habe, nehmen sie Wasser, nehmen sie Lebensmittel und bekommt da noch Erderwärmung mit drauf, dann kann ich natürlich antizipieren, das kann das Ganze beschleunigen und kann den Trend krasser werden lassen und natürlich auch die Folgen schlimmer werden lassen.
Wenn ich ganz kurz einfügen darf, in den Leitlinien zur zivilen Krisenprävention, die ja in der letzten Bundesregierung verabschiedet wurden, und momentan zumindest auch Gültigkeit für diese haben, ist Krise ja definiert, wie Staatsminister Lindner jetzt gerade eben gesagt hat, als der gewaltsame Ausbruch. Also Bedingungen, die zu Gewalt führen. Und das ist natürlich eine Definition von Krise, aber ich glaube, und darauf, so habe ich halt Herrn Lindner auch verstanden, das ist mittlerweile, müssen wir uns einfach eingestehen, nur eine Form von Krise. Ja, ich bleibe jetzt mal bei der Klimakrise. Ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mit dem Leiter dieses Potsdamer Klimaforschungsinstituts mal hatte, der sagte, wenn es in Indien 4 Jahre lang keinen Monsun gibt, werden sich 200 Millionen Menschen in Bewegung setzen. Das wird zu einer Krise auch des indischen Staates führen, die nicht unbedingt gewaltsam sich niederschlagen muss. Also das heißt, wir müssen den Krisenbegriff breiter fassen. Damit wird er natürlich irgendwie unschärfer. Aber wenn wir uns nur konzentrieren auf die Frage des Ausbruchs von Gewalt zwischen verschiedenen sozialen Gruppen, dann erfassen wir, glaube ich, viele Krisen, die heute durchaus existieren und die Auswirkungen auch haben können auf regionale Stabilität, die Auswirkungen haben können mittelbarer oder unmittelbarer Art auf Stabilität Europas zum Beispiel und damit auch der Bundesrepublik Deutschland, die erfassen wir in ihrer Dimension gar nicht so stark.
Vor allem, wenn wir zurückkommen auf die Prävention, dann ist es ja so, wenn man die Krise dann erkennt, wenn eben die Gewalt eskaliert, dann ist es ja schon relativ spät im Prozess. Wie ist das jetzt, wenn ich überlege, Sie machen zusätzliche Analysen, auch zum Beispiel im Kompetenzzentrum. Wir haben gehört, Faktoren wie Lebensmittelpreise, klimatische Veränderungen, all diese Dinge, die damit reinspielen. Das macht es jetzt in meinem Kopf erstmal nicht einfacher zu entscheiden, was bei Herrn Lindner dann letztendlich auf dem Tisch landet. Also ist das auch was, womit Sie sich beschäftigen, Herr Masala? Oder wie funktioniert das in dem Prozess? Was sind da vielleicht auch die Filterstufen, damit eben Dinge frühzeitig erkannt werden und dann hohe politische Aufmerksamkeit bekommen?
Also in der Arbeit, die ich mache in dem Kompetenzzentrum mit meinen Leuten, ist es so, dass was sie brauchen, ist wirklich intimes Wissen, Fachwissen über, ich sag's jetzt mal, Kausalitäten, die letzten Endes Krisen erzeugen. Und deshalb sind bei mir halt sehr viele Konfliktforscherinnen angestellt, die unterschiedlichste Schwerpunkte haben, ne? Also von Lebensmittelfragen bis hin zu Terrorismus oder militärischer Gewalt, weil die sich in der Literatur auskennen und dabei sozusagen die Treiber identifizieren können, auf die wir dann, wenn wir Modelle bauen, besonderen Wert legen. Damit es irgendwann mal bei Herrn Lindner landet, potenziell, glaube ich, ist wichtig, die Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ja, also ich sage jetzt mal, Herrn Lindner einen 30-seitigen Bericht geben über Tigray.
Lese ich im nächsten Urlaub dann.
Genau, und den wird er nicht lesen. Also wie bereite ich das auf, dass es für ihn in seinem Arbeitsalltag mit der Belastung sozusagen ins Auge fällt und leicht verdaubar ist. Und so blöd das klingt, aber ich habe unlängst erzählt, ich habe einen Workshop gemacht für das BMVG. Da waren alle irgendwie dabei, die sich mit dieser Krisenfrüherkennung für die Bundesregierung beschäftigen. Die hatten alle das Problem, wie erreiche ich die Aufmerksamkeit von Leuten wie Herrn Lindner? Und letzten Endes war die Lösung, wenn sie die Aufmerksamkeit erreicht haben auf der Ebene, immer Visualisierung und möglichst sozusagen knapp und präzise zu sein. Also es sind zwei Sachen, ne? Es ist das, sie brauchen Leute, die sich wirklich fachlich extrem gut auskennen in diesen Fragen, damit sie Modelle entwickeln können, die die Treiber richtig darstellen, wo man auf den ersten Blick sehen kann, was sind sozusagen die wichtigsten Faktoren, die zu einer Krise führen könnten. Und dann ist es die Frage, wie bereite ich das auf, und zwar in einer leicht verdaubaren Art, nicht weil die Leute dumm sind, die sozusagen in den Ämtern arbeiten, sondern weil die halt einfach so viel zu tun haben, dass sie mehr als zwei Seiten nicht verdauen können. Und da ist es wirklich eine Frage der Präsentation, damit das ins Auge fällt. So. Letzten Endes muss ich aber sagen, meine Arbeit endet da drin sozusagen in der Präsentation, weil ich habe halt nicht die Möglichkeit und das Mandat, sozusagen die politische rote Flagge hochzuhalten und sagen, da müsst ihr was tun. Ich kann einfach nur sagen, da könnte was passieren. Und die Entscheidung, ob da müsst ihr was tun, liegt dann halt bei Leuten wie Herrn Lindner oder Frau Baerbock oder Frau Lamprecht.
Wenn ich da einhaken dürfte, also ich glaube, ich kenne ja beide Seiten. Bevor ich in den Deutschen Bundestag ging, habe ich selbst an der Uni am KIT gearbeitet, Grundlagenforschung betrieben. Und ich beneide Herrn Marsala nicht darum, also um die Herausforderung, wie bereite ich sowas auf, dass es tatsächlich als Politikunterstützung oder Politikberatung nützlich, hilfreich und auch verständlich ist. Und genauso haben natürlich politische Verantwortungsträgerinnen und Träger immer die Aufgabe, auch der Wissenschaft zu sagen, so brauche ich, das ist meine Anforderung. Ich kann Ihnen aus meinem Arbeitsalltag sagen, was immer hilft, ist bei jedem Dokument, egal wie lang es ist, eine Art Turbo, also vorne wirklich eine Zusammenfassung in 3-4 Sätzen, wo man schnell erfassen kann, muss ich weiterlesen, worum geht's. Was hilft, ist auf jeden Fall Visualisierung, gerade bei Trends, bei Größenverhältnissen. Und was bei uns im Amt hilft und auch Tradition ist, und ich sag mal, wo die Leute drauf trainiert sind, sind gewisse Stichworte, gewisse Buzzwords. Also ich habe vorhin diese Drahtberichte erwähnt. Früher, das ist inzwischen abgeschafft, gab es zum Beispiel in Drahtberichten in der Überschrift eine Paraphrase, Titisime nachts. Wenn das drin stand, musste das Lagezentrum, wenn der Drahtbericht eingetroffen ist, mindestens den zuständigen Referatsleiter nachts wecken und den Bericht vorlegen. Und genauso haben wir gewisse Worte, wo ich genau merke, wenn ich jetzt täglich sage, zwischen 30 und 60 solcher Berichte bekomme, huch, da musst du sofort drauf gucken, das musst du dir genauer angucken. Jetzt sind wir wieder bei dem Problem, das kann ja nur ein gewisser Indikator sein. Und können dann diskutieren, es ist die Aufgabe von Herrn Marsala, in seine Algorithmen oder in seine Methoden irgendwas reinzuschreiben, dass solche Begriffe auftauchen? Oder ist es schon die Verantwortung irgendeiner Hierarchiestufe im Ministerium zu entscheiden, okay, wir flaggen das jetzt so, um die Leitung zu alarmieren? Ich habe dafür auch noch keine Lösung, aber ich kann Ihnen schildern, das sind natürlich in Anführungsstrichen Reize, auf die politische Verantwortungsträger reagieren.
Mhm. Ja, und das heißt natürlich, also es braucht nicht nur auf der einen Seite die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Sie beschrieben haben, Herr Marsala, die sich mit irgendwie den Kausalitäten auskennen und so weiter und dann die politische Entscheidungsebene, sondern eben eine ganze Reihe zwischengeschalteter Stufen im Prozess, wo Leute auch, ja, meiner Erfahrung nach eigentlich ein doppeltes Mandat haben, einerseits den Policy-Prozess zu kennen, aber auch genügend Sachverstand zu haben für die Analysen, weil eine Filterfunktion, die dann natürlich passieren muss, einfach aufgrund der begrenzten Zeit und Aufmerksamkeit, auch natürlich irgendwie eine verantwortungsvolle Position ist, da zu entscheiden, was man mit welchem markierten Stichwort im Endeffekt weitergibt.
Also meine, ich sage mal, naive Vorstellung, ich kenne das ein bisschen aus dem französischen Bereich, ist, dass es eigentlich in sämtlichen Ministerien Red Teams geben müsste, deren einzige Aufgabe es ist, sozusagen das, was das, der normale Prozess produziert, daraufhin abzuklopfen, ob er sozusagen alle Eventualitäten mit berücksichtigt hat, und letzten Endes auch die Frage zu stellen, was machen wir, wenn das nicht funktioniert? Ja? Oder wo sind die Fallstricke, wo sind die unintendierten Effekte, die wir damit erzielen können? Die Franzosen haben das im verteidigungspolitischen Bereich, so Red Teams. Und ich finde, also ich habe mit denen zusammengearbeitet, ich finde das eine nützliche Sache, um sozusagen diesem Stovepipe-Prinzip, das jedes Ministerium hat, da mache ich ja keinen Vorwurf, diese Kultur, die halt jedes Ministerium über Jahre entwickelt hat, wo jeder rein sozialisiert wird, so ein bisschen von der Seite aus, bleiben wir mal in der Football-Sprache, zu tackeln, damit sozusagen da die Irritation vorherrscht, nochmal wirklich reinzugucken, ob man da wirklich das Beste entwickelt hat, was man entwickeln kann, und ob man wirklich alle Faktoren mit berücksichtigt hat. Und in dieser Kombination, also sozusagen Input von außen mit Blick auf quantitativ, qualitativ, der Erfahrung eines Apparates und einem Red Team, das sozusagen tackelt, können die Produkte besser, sicherlich nicht perfekt, aber besser werden, als sie jetzt sind, und kann man dann auch in diesem Bereich Krisenprävention weiterkommen, als man teilweise jetzt kommt.
Und solche Prozesse kommen ja dann vor allem in die Schlagzeilen, meistens, wenn der Eindruck entsteht, es ist vielleicht nicht so gut gelungen. Es sind bestimmte Warnungen nicht durchgedrungen, und ich glaube, es ist fair zu sagen, in der öffentlichen Aufmerksamkeit gibt es diese Fälle, beispielsweise Abzug aus Afghanistan, und dann die Frage, wann waren welche Informationen da und welche Entscheidungen wurden getroffen. Aber auch wieder, als es um den russischen Angriff auf die Ukraine ging, ging es darum, wer wusste zu welchem Zeitpunkt was. Und da ist es tatsächlich auch so, was Sie angesprochen haben mit dem Red Team, dass man da zum Beispiel in der Forschung festgestellt hat, Dissent Channels, also Kanäle, wo jemand das offizielle Mandat hat, zu widersprechen, und eben irgendwie im Zweifel auch dafür belohnt wird, eine Meinung vorzubringen, die nicht die Mehrheitsmeinung in dem vorliegenden Team ist, dass das eben dabei hilft, dass Warnungen ankommen und dann auch reagiert wird. Wie ist das bei Ihnen, Helena? Wie halten Sie es mit den Analystinnen und Analysten um Sie herum, und wie können wir uns die Diskussionen da vorstellen über bestimmte Frühindikatoren, und dann die Entscheidung darüber, wann man handelt?
Also ich glaube, wenn man da ganz ehrlich ist, da gibt es natürlich Licht und Schatten. Und ich fange erstmal mit dem Schatten ein. Und das hat Carlo Masala ja auch beschrieben. Jedes Ministerium arbeitet über einen gewissen Trichter. Und der läuft in der Regel über Vorlagen, also über Akten. Und ich habe als Oppositionspolitiker auch 2 Untersuchungsausschüsse mitgemacht. Also habe mir aus der Brille immer mal Akten besorgt. Und natürlich, ich sag mal, eine Weisungslage oder eine gewisse Entscheidungslage in einem Ministerium, da brauchen Sie jetzt gar nichts Auswärtige Amt nehmen, am Ende ist die immer eindeutig. Am Ende ist sozusagen das, was aufgeschrieben wird, in der Regel nicht eine Pro- und Kontra-Abwägen, sondern in der Regel gibt es da sozusagen einen eindeutigen Entschluss, einen politischen, der gefasst wird. Und die große Herausforderung ist es, in solchen Apparaten, die nun mal auch auf Hierarchie, auf Mitzeichnung, auf Billigung, auf Weisungsketten basieren, eine Kultur des Widerspruchs zu erzeugen. Also auch Menschen zu ermuntern, zu widersprechen oder die Frage zu stellen, was ist, wenn wir uns irren. Ich habe den Eindruck, da ist einiges besser geworden, auch im Auswärtigen Amt. Ich will bewusst zum Thema Afghanistan nichts sagen, weil es der Gegenstand von einer parlamentarischen Untersuchung ist, der wir auch aus Respekt vom Deutschen Bundestag nicht vorweggreifen wollen. Aber gerade wenn ich mir angucke, in den Tagen, bevor die russische Invasion der Ukraine losging, werde ich im Nachhinein sagen, bin ich sehr stolz hier auf dieses Haus und auf die Art und Weise, wie wir diskutiert und nachgedacht haben. Was, glaube ich, wirklich auf der großen Habenseite und ein großes Licht für das Auswärtige Amt ist, wir bilden unser Personal ja selbst aus. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen hier eins lernen, dann ist es der Umgang mit Krise, also Krisenmanagement, priorisieren in Krisen. Wir haben ja den Krisenstab der Bundesregierung hier. Wir üben regelmäßig. Also ich war überrascht, wie regelmäßig wir auch, ich darf jetzt hier keine Beispiele nennen, aber gewisse Szenarien einfach beüben und sagen, jetzt stellen wir uns mal vor, das und jenes passiert, was sind unsere Abläufe, was sind die Aspekte, die wir durchdenken müssen. Also was hier, ich glaube, wirklich für unser Personal spricht, ist Umgang mit Krisen und das Nachdenken, wie ich mich verhalte, das ist ziemlich in der DNA drin.
Darf ich ganz kurz was sagen zu dem russischen Angriffskrieg? Weil ich glaube, da gibt es ein bisschen auch einen Mythos davon. Natürlich ist auf der politischen Seite, gibt es diese ganzen Aussagen noch kurz vorher, das wird nicht passieren. Also die blöffen nur oder etc. ppp. Wenn man sich aber sozusagen die diplomatische und die militärische Seite anschaut, dann hatte man ja schon alles für einen möglichen Angriff vorbereitet. Also man hat ja nicht angefangen, über Sanktionspakete zu reden am 24.02., sondern die waren am 25.02. ja schon da. Und jetzt kenne ich mich mit Sanktionen nicht aus, aber ich vermute mal, das bedarf einer wochenlangen Vorarbeit, damit sich Staaten darauf einigen, was sie jetzt in der ersten Sanktionswelle da draufhauen. Ne? Wenn ich mir die NATO angucke und damit natürlich auch eine deutsche Beteiligung, da war relativ schnell klar, wie man jetzt an der Ostflanke reagieren muss. Also politisch gesehen gab es ganz viele, die gesagt haben, bis zur letzten Sekunde, das passiert nicht, aus welcher Motivation heraus auch immer, da will ich nicht spekulieren. Aber wenn man sieht, was dann ab dem 24.02. passiert ist, weiß man, dass das alles vorbereitet war. Also man hat immer sozusagen die Option gehabt, die könnten es doch machen und da müssen wir vorbereitet sein. Also wenn man sich dann anschaut, was sozusagen am 25.02. über die Russische Föderation hereingebrochen ist an ökonomischen Sanktionen, aber auch an militärischen Abschreckungsmaßnahmen, dann weiß man, dass man sich darauf vorbereitet hat.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, dass offizielle Statements ja nicht nur dafür gemacht werden, um quasi 100% Transparenz zu schaffen, sondern man ist in so einer Situation, gerade wenn es bedrohlich wird und um Kriegsausbruch geht, ja auch ein Akteur im internationalen Raum, der mit bestimmten Aussagen eben auch Gegenreaktionen potenziell provoziert. Aber wenn Sie jetzt nochmal auf diese beiden Beispiele eingegangen sind, wir müssen gar nicht in die Details gehen zu Afghanistan, aber mir ist gerade diese Parallele aufgefallen, dass ja womöglich in beiden Fällen sehr lange klar war, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Die Herausforderung ist einmal, wann genau? Und dann vor allem, was genau passiert, wenn eben jeweils diese militärischen Offensiven losgehen. Ja, also in Afghanistan ging es darum, dass ja im Endeffekt die Frage auch ist, wurde vorhergesagt oder nicht vorhergesagt, wie die damalige afghanische Regierung reagiert. Und während in der Ukraine die Frage ist, hat man kommen sehen, wie der Kriegsverlauf sich in den ersten Wochen und Monaten entwickelt. Wie sieht es da aus mit den Methoden, über die wir gesprochen haben, zur Krisenfrüherkennung und Prävention? Zielen die nur quasi auf den Ausbruch oder die Eskalation ab? Und was ist eben damit, wenn man mehr darüber wissen möchte, was passiert dann im weiteren Verlauf?
Also da haben Sie mit Krisenfrüherkennung oder generell mit KI-basierten Modellen eine Schwierigkeit. Also man kann natürlich sozusagen akteurszentrierte Entwicklungen modellieren. Die gehen aber natürlich immer davon aus, und das ist das große Problem in dem Feld, in dem ich mich tummle, aber sozusagen in dem Feld, in dem sich auch Herr Lindner politisch tummelt, dass sie es mit sozialen Akteuren zu tun haben. Und deren Verhalten können sie nur bedingt und nur unter Status Quo-Bedingungen prognostizieren. Und es kann sein, dass ein sozialer Akteur morgen früh aufsteht und seine gesamte bisherige Politik über den Haufen wirft. Das können sie nicht vorhersagen. Ja, sie können immer nur vorhersagen, unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind, wird sich das so und so entwickeln. So, und wenn Sie jetzt den Kriegsverlauf nehmen, jetzt kommen wir wieder auf die Frage, tiefe Kenntnis über die Materie, also das heißt über Kriege, und dann Faktorensetzung. Ja, je nachdem, welche Faktoren Sie gesetzt haben, sind Sie halt zu dem Schluss gekommen, dass die Ukrainer keine Woche überleben. Oder aber halt, dass die Ukrainer durchaus eine Chance haben, hier jetzt nicht 8 Monate, aber sozusagen eine sehr gute Verteidigung aufzubauen. Ganz einfach, wenn Sie klassisch herangehen und nur das Kräftedispositiv nehmen, ja, das Kräftedispositiv und sozusagen das Terrain, in dem gekämpft wird, dann sind Sie zu der Schlussfolgerung gekommen, das hält die Ukraine keine 3 Wochen durch. So, weil das Kräftedispositiv der Russen wesentlich größer war als das der Ukraine. Wenn sie dann aber tiefer gehen.
Also mehr militärische Macht,
Überlegenheit im Personal, Überlegenheit in Material. Das Terrain spricht für großflächige, mit Panzern geführten sozusagen Angriffen. Luftwaffe müsste eigentlich überlegen sein. Luftverteidigungssysteme der Ukraine sind nicht so gut. Also sind sie dann halt zu dem Punkt gekommen zu sagen, ja gut, 3 Wochen vielleicht, aber danach muss die Ukraine sich ergeben, weil dann ist ihre Armee zerschreddert und Kiew aller Wahrscheinlichkeit nach so unter Beschuss, dass die Regierung kollabieren wird. Wenn sie andere, jetzt sage ich jetzt mal aus den Security Studies heraus, die weicheren, die ich aber für viel wichtiger halte, nämlich, wie sieht es aus mit taktischer Ausbildung? Wie gut können die das Gefecht der verbundenen Waffen? Und so weiter und so fort. Dann wären sie zu einer anderen Einschätzung gekommen. Und das ist natürlich immer so, also jetzt aus meiner Position Wissenschaftler, so eine Wette, die Sie da vornehmen müssen. Welche Faktoren sind jetzt die sozusagen mehr Gewicht haben in dieser aktuellen Auseinandersetzung?
Das zeigt aber auch, dass im Prinzip vorausschauende Analysen, Zukunftsanalysen, Prognosen, das ist jetzt nichts, was nur aus diesem Bereich Früherkennung mit Daten kommt, sondern eben auch in den bestehenden militärischen und nachrichtendienstlichen Analysen, die mit unterschiedlichen Quellen arbeiten, geht es ja immer auch darum, wie wird sich das entwickeln? Wie können wir das einschätzen? Was ist sozusagen Ihre beste Einschätzung für die Zukunft? Arbeiten Sie da, Herr Lindner, gibt es bestimmte Momente, wo Sie mit verschiedenen Szenarien konfrontiert sind? Weil eine Möglichkeit, diese Probleme zu umgehen, dass man da vielleicht mit Unsicherheiten arbeitet, man weiß am Ende nicht, welche Faktoren welche große Rolle spielen, dass man sagt, okay, wenn jetzt X, dann geht es vielleicht so aus, aber es könnte auch das passieren. Also spielen Szenarien und Vorausschauprozesse eine Rolle?
Ja und nein. Also ich glaube, ganz zentral sozusagen bei politischer Entscheidungsfindung, und das lehrt uns ja auch der russische Krieg in der Ukraine, ist ja die Frage, Carlo Marsala an der S-Faktoren, ich würde sagen, von welchen Annahmen geht Politik aus? Also wie nehme ich die Welt an, dass sie ist, in der ich handle? Und genau das war ja das Problem in den Tagen vor dem 24. Februar. Also wir haben, ich glaube, so viel kann ich sagen, Informationen auf dem Tisch gehabt. Und da muss ich mir die Frage stellen, was gehe ich denn davon aus, was für ein Mensch Putin ist? Also ich habe mir die Frage gestellt, kann jemand wirklich so verrückt sein und nicht nur einen Krieg vom Zaun brechen, sondern mit quasi die ganze europäische Sicherheitsarchitektur, die ganzen Regelwerke, die wir uns gegeben haben, völlig aufs Spiel setzen? Kann jemand so verrückt sein? Und diesen Zweifel, den ich habe, kommt aufgrund quasi meiner Konstitution als, ich würde mich jetzt sehr, weiß nicht, westlich liberaler Mensch beschreiben, der irgendwie ethische Leitplanken im Kopf hat. So. Und das ist sehr eng mit Annahmen verknüpft. Trotzdem, und Carlo Marsala ging ja ein bisschen drauf auf, wir haben uns für den Fall vorbereitet, dass es zum Krieg kommt. Also man kann ja intern sagen, ich glaube nicht, dass er was macht, aber zu guter Politik gehört dann, dass man bereit ist zu sagen, okay, für den Fall, dass ich mich irre oder dass mein Glaube trügt, muss ich mich vorbereiten. Also mit Szenarien wird durchaus gedacht, vor allem in nachrichtendienstlichen Analysen, so viel kann ich sagen, werden oft Szenarien betrachtet. Das große Problem sind die Eintrittswahrscheinlichkeiten, weil die natürlich sehr subjektiv sind. Also nützen mir Szenarien was, wenn ich am Ende das Problem auf die Eintrittswahrscheinlichkeiten verlagere? Aber sie können mir was nützen, weil ich kann sagen, okay, ich habe jetzt folgendes Politikpaket aus Maßnahmen und kann dann checken, okay, passen die Maßnahmen auf Szenario A, Szenario B, Szenario C? Wenn ich merke, dass ich in allen 3 Szenarien Pi mal Daumen das Gleiche mache, dann können mir auch die Wahrscheinlichkeitsverteilung so ziemlich schnurzpiepe egal sein. Wenn ich merke, dass ich was komplett anderes machen muss, dann habe ich ein Problem. Also allein sich die Frage zu stellen oder mal mit so einer Denke ranzugehen, das hilft ziemlich, die eigenen Gedanken zu sortieren und die Vorgehensweise zu ordnen.
Ja, und da kommt man wieder an den Punkt, dass es eben natürlich im Idealfall präzisere Vorhersagen gibt mit irgendeiner Eintrittswahrscheinlichkeit. Aber da das natürlich so schwierig ist, wie Sie gesagt haben, Herr Marsala, ne, man kommt schnell an die Grenzen mit diesen Methoden, ist es eben wichtig, auch in Szenarien zu denken und dann zu schauen, okay, was bringen mir meine Vorbereitungen und meine Politik, die ich gerade mache, wenn es sich so ABC auf diese 3 Wege entwickelt? Und wie kann man vielleicht besser vorbereitet sein als Prävention? Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen, und zwar, wenn in der Öffentlichkeit, sagen wir mal so in den Medien, Zeitungen, über diese Themen gesprochen und geschrieben wird, auch über das Kompetenzzentrum oder Preview im Auswärtigen Amt, dann steht in der Überschrift meistens künstliche Intelligenz. Das ist natürlich so, weil Journalistinnen und Journalisten sehr gut darin sind, Aufmerksamkeit zu generieren. Sie haben aber auch KI gesagt an einer Stelle, Herr Masala. Vielleicht können wir einmal lernen, wie viel künstliche Intelligenz steckt in den Methoden drin.
Überspitzt gesagt null. Also wir sind auf der Basis von Machine Learning. Ja, das mag in den nächsten Jahren sozusagen noch viel, viel besser werden und das mag wirklich KI-basiert werden, aber wir sind auch auf der Basis von ganz klassischen Machine Learning-Sachen. Also klar, ich habe gesagt, KI-basierte Modelle, das ist jetzt im Prinzip eine Mogelpackung. Also wir arbeiten mit Machine Learning, ja. Und dann kommen noch so Sachen, die jetzt so langsam ein bisschen besser werden, Random Forest und so weiter und so fort, aber von wirklich KI, also sich selbst trainierender KI, sind wir noch meilenweit entfernt. Also in jedem Bereich, ne? Also nicht nur in meinem Bereich, sondern auch, wenn wir Technologie betrachten, das wird noch, keine Ahnung, eine Dekade dauern, bis wir das vielleicht haben. Und ob das dann so gut ist, ist eine ganz andere Frage, weil da geht es ja auch um Vertrauen. Ja, also bei den ganzen Sachen, die wir entwickeln, geht es ja auch darum, dass diejenigen, die das nutzen, ja nicht den Glauben einfach haben sollen, dass diese Blackbox was ausspuckt, was richtig ist, sondern sie müssen das Vertrauen haben und dazu müssen sie verstehen, was da passiert. Ob man sich selbst trainierende KI irgendwann mal wirklich noch nachvollziehen kann, ist eine ganz andere Frage. Deswegen stellt sich die Frage, ob das so gut ist, dann in Krisenfrüherkennung zu benutzen.
Also Machine Learning bedeutet dann an der Stelle, es gibt einen Algorithmus, den ein Mensch geschrieben hat und der trägt dazu bei, dass eben bestimmte Daten sortiert werden und es bessere Ergebnisse gibt in diesem Algorithmus. Aber da ist noch der Mensch dahinter, der eben den Algorithmus verändert und die Daten einspeist.
Also, wenn ich einen Einwurf machen darf, ich habe nichts gegen, also ich bin ja überhaupt kein Bedenkenträger an der Stelle, aber ich will nur sagen, aus meiner Perspektive, eine Blackbox nützt uns halt politisch nichts. Also verstehen Sie, wenn ich auf einmal da eine Maschine habe, die mir anzeigt, Achtung, in 3 Tagen gibt es im Land X einen gewaltsamen Konflikt oder eine Naturkatastrophe, und ich kann nicht irgendwie nachvollziehen, warum und wie ist die Argumentationsführung, dann nützt mir das nichts. Weil, ich meine, dann kann ich das glauben oder ich kann es bleiben lassen. Das
genau.
Also ich sag mal, ich brauche eher ein System, das mir ein Dickicht von Informationen nach relevanten Dingen durchforstet. Und dann gibt es ein großes Problem, und da will ich mit Herrn Masala und seinem Team auch nicht tauschen. Nicht bei allen Krisen, das will ich überhaupt nicht sagen, aber bei zahlreichen Krisen geht es mit Strukturbrüchen einher. Mhm. Ja. Also nehmen Sie mal die Weltfinanzkrise von 2008, da habe ich gerade um den Zeitraum angefangen zu promovieren. Da haben wir als, ich bin Ökonom von Beruf, da haben wir in den Daten Zeug gesehen, das hätte ich Ihnen vermutlich mit keinem ökonometrischen Modell vorhersagen können, weil ich da einfach einen Strukturbruch habe. Und wie will ich mit Systemen, die quasi aus Daten aus der Vergangenheit heraus lernen, einen strukturellen Bruch vorhersagen. Das ist ein inhärentes Problem. Das ist vielleicht nicht unlösbar. Da kann man vielleicht auch über Szenarien oder über sonst irgendwas wilde Dinge treiben. Aber ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
Was uns zurückbringt zur Zeitenwende, die ja auch als Epochenbruch beschrieben wird und irgendwie die Frage, was das noch an Veränderungen auslöst, die jetzt schlecht absehbar sind, weil wir eben noch in der Denke von vor Februar 2022 sind. Aber was wollten Sie sagen, Herr Masala?
Ich wollte sagen, ich stimme Herrn Lindner völlig zu. Aber deswegen ist auch mein Petitum, was ich ja irgendwann mal in dem Interview für 49 Security Blog auch gesagt habe, wir müssen viel, viel stärker dazu kommen, deshalb auch mein Petitum für Red Teams, expect the unexpected. Also die letzten, ich sag jetzt mal, ja eigentlich seit 1989 haben wir Ereignisse, die von der Mehrheit der Wissenschaft und der Politik als solche nicht vorhergesagt werden konnten. Es gab immer irgendwelche, die haben es vorhergesagt, aber Mauerfall, Implosion der Sowjetunion, 9/11, das waren alles sozusagen Mega-Ereignisse, die die Weltpolitik durchgeschüttelt haben und die letzten Endes nicht vorhergesagt werden konnten. Und man kann sowas nicht in den Griff bekommen, aber sozusagen man muss sowas mittlerweile kognitiv mit einarbeiten und das heißt expect the unexpected. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel, ich sag mal ein ganz blödes Beispiel. Jeder redet über den Aufstieg Chinas und die Frage sozusagen, Werden die es schaffen? Können wir den verlangsamen? Etc. ppp. Keiner redet über die Möglichkeit der Implosion Chinas. Jetzt ist das Eintrittswahrscheinlichkeit vielleicht sehr gering, aber nachdem die Sowjetunion implodiert ist und die Mauer gefallen ist, würde ich sagen, das sind Sachen, die sollten wir auch mal mitdenken, wie wir dann damit umgehen werden, wenn sowas sozusagen eintritt. Also expect the unexpected sollte viel stärker verbreitet sein im politischen Raum.
Ja, wir haben auch, ich glaube, das war 2018, 19 beim Global Public Policy Institute Szenarien entwickelt mit sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch Leuten aus der Praxis, aus den Ministerien, diplomatischen Diensten. Und es ging unter anderem um die östliche Nachbarschaft der EU, also auch Ukraine, Belarus und so weiter. Und der Fokus lag darauf, mögliche Entwicklungen zu erkennen, die unterschätzt werden und auf sich nicht wirklich viele Leute vorbereiten. Und der Prozess war dann so strukturiert, dass es eben daraus hinaus lief, dass es Szenarien dazu gab, dass auch die russische Regierung nicht mehr die ist, die sie heute ist. Ja? Und wenn, als es dann um die Implikationen ging, war es auch relativ schwierig, wo ich mir dachte, naja, eigentlich müsste man den Plan B oder C ja schon in der Schublade haben. Ja?
Genau.
Also die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass Putin morgen nicht mehr Präsident ist, hat man damals 2018, 19 sicherlich relativ gering eingeschätzt. Aber es ist von der Wichtigkeit und von den Implikationen so groß und folgenreich, dass ich mir denke, man müsste ja eigentlich Plan B bis Z in der Schublade haben.
Ja, und Sie haben gleichzeitig ein Ressourcenproblem. Also ich sag mal, ich muss ja hier, also ich habe ja hier Menschen im Auswärtigen Amt sitzen, die haben 24 Stunden, also deren Tag hat maximal 24 Stunden. Hoffentlich schlafen die auch mal. Und jetzt gehen sie verschiedene Szenarien durch, so nach dem Motto. Und wenn sie natürlich jetzt irgendein Unexpected haben, wo sie sagen, ja, das könnte passieren mit 1% Wahrscheinlichkeit, das ist sozusagen der absolute Worst Case. Okay, ich rede mich jetzt mal um Kopf und Kragen. Machen wir mal ein Beispiel. Ich überlege mir NATO-Politik. Und jetzt habe ich ein Szenario, die USA verlassen die NATO.
Das war damals bei uns auch eins der Szenarien.
So. Nicht zitieren, dass der Staatsminister damit... Nein, aber dieses Szenario hat eine Wahrscheinlichkeit von echt größer Null. Soll ich jetzt das zuständige...
Das würden Sie heute noch sagen?
Das war jetzt eine hypothetische Annahme. Nehmen wir mal an, wir kommen, Herr Masala, wir kommen in so einer Überlegung oder Ihre Leute, ich schieb's auf Sie, kommen auf die Überlegung, dieses Szenario echt größer Null in der Wahrscheinlichkeit. So, was soll ich jetzt machen mit meinem zuständigen NATO-Referat hier? Die zerbrechen sich gerade den Kopf über was kommt aus dem strategischen Konzept sozusagen an Implikationen raus, was heißt das, was Force Posture und so weiter und so fort. Soll ich den gleichen Leuten sagen, so, und ihr teilt jetzt mal eure Arbeitsressourcen und bereitet bitte mal irgendwelche Non-Paper vor für so einen Fall. Dann habe ich nicht, da habe ich auch in der Lenkungswirkung ein gewisses Problem. Trotzdem glaube ich, also ich werde die Frage mit expect the unexpected so formulieren. Ich muss mich regelmäßig fragen, was ist, wenn ich der Falschfahrer bin und nicht die anderen? Also was ist, wenn sozusagen eine wichtige Grundannahme, die ich treffe, andersherum eintritt? Und damit die Frage fangen, passt da meine Politik noch drauf?
Und gibt es irgendwelche Empfehlungen, in welche Richtung es gehen kann, um für diese unexpected, unknown unknowns, diese Dinge, auf die man sich nicht in jedem Fall vorbereiten kann, die aber vielleicht auch zunehmen, wenn man den Analysen glaubt, dass alles immer irgendwie komplexer und unberechenbarer wird. Also gibt es bestimmte Dinge, wo man sagen kann, so kann sich die Politik jetzt aufstellen, damit das in Zukunft weniger überraschend oder von den Auswirkungen weniger schlimm wird?
Also ich würde drei Dinge sagen, die man, glaube ich, sofort identifizieren kann. Das erste ist tatsächlich unser Set von Annahmen überprüfen. Also wir haben jetzt am 24. Februar gesehen, ja, jemand kann so wahnsinnig sein und quasi die komplette europäische Sicherheitsarchitektur einfach mal riskieren. Und selbst wenn man davon ausgeht, dass Putin rationale Kosten-Nutzen-Berechnungen seines Handels anstellt, es kann sein, dass sein intrinsischer Nutzen ist, als der Wiedervereiniger des Großrussischen Reiches in die Geschichte eingehen zu wollen. So, also Annahmen überprüfen. Zweite Lektion. Muss meine Toolbox, meinen politischen Werkzeugkasten überprüfen. Habe ich da wirklich alles drin, worauf, auf welche Art von Druck oder auf welche Art von Maßnahmen reagieren überhaupt Menschen? Dritter Punkt, und da sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, wir müssen von Early Warning zu Early Action kommen. Also es geht ja nicht nur darum, die Krise irgendwie früher zu sehen, sondern bin ich in der Lage, Methoden zu identifizieren, Handlungsweisen zu identifizieren, dass die Krise sich dann entweder nicht ereignet oder nicht so ausbreitet. Und dann habe ich noch das große Problem, kann ich Ihnen sagen, politisch. Was ist denn, wenn ich die Krise verhindert habe? Was ist, wenn es funktioniert hat? Also ich kann ja kein...
Wer weiß dann, dass es an Ihnen lag?
Ich kann ja keinen Doppelblindversuch machen im Sinn von, jetzt beweise ich mal, dass wenn ich das nicht getan hätte, sich eine Krise ereignet hätte. Also es ist immer ein Umgehen mit gewissen Unsicherheiten, die ich habe. Das wird einem niemand abnehmen können. Trotzdem halte ich es für der Mühe wert, sich wirklich auch strukturiert zu überlegen, okay, was sind gezielte präventive Maßnahmen, zumindest für eine gewisse, für gewisse Phänomene, die ich beobachten kann. Also wenn ich beobachte, meinetwegen, da bahnt sich eine Hungerkatastrophe an, was kann ich tun? Wenn ich beobachte, da können Taifun hochziehen, was kann ich tun? Wenn ich beobachte, ein Land marschiert mit Truppen auf, welche Druckpunkte habe ich noch auf das Land? Und so weiter und so fort.
Aber noch einen Ticken konkreter, also und das bringt uns vielleicht wieder, Herr Masala, zu Ihrem Foreign Security Beitrag und der Institutionalisierung von Vorausschau. Ist das eine Lösung, um wirklich diese, ja, vielleicht Lücke zwischen Analysen, Warnung und dann auch Aktion zu schlagen? Oder haben Sie andere Ideen?
Also das ist eine Lösung. Wenn ich jetzt mit Ihnen rede, Frau Bresson, und Sie erzählen mir sozusagen, was Sie gemacht haben im Bereich der östlichen Partnerschaft, dann sage ich Herrn Lindner, ja, das NATO-Referat ist jetzt mit der Frage beschäftigt, sozusagen Force Posture zu machen. Aber dafür gibt es ja in Berlin unendlich viele Institute mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die man durchaus nicht mit der nächsten Studie, was bedeutet das neue strategische Konzept für die deutsche Force Posture, beauftragen kann, sondern mal mit der Frage beauftragen kann, was machen wir denn eigentlich, wenn die USA aus der NATO austreten? Also da gibt es ja sozusagen ein hohes intellektuelles Potenzial, das da ist, dass man durchaus mal zielgerichtet abschöpfen kann. Das ist zum Beispiel so ein Punkt. Ich finde ganz, ganz wichtig, und ich weiß jetzt nicht sozusagen, ob Herr Lindner da eine Ausnahme ist oder die Regel, dass Entscheidungsträgerinnen ihren eigenen kognitiven Bias immer wieder überprüfen müssen. Und das ist, glaube ich, so ein bestimmter Punkt des 24.2. Also dieses, das wird nicht passieren, resultiert aus halt dem, was wir alle haben. Ich hätte nie gesagt, das wird nicht passieren, weil für mich war am 18. Dezember klar, es wird was passieren. Aber ich habe eine andere Weltsicht. Das ist hart, weil natürlich ganz, ganz viel natürlich auch über die Wupper gehen kann von dem, woran man gearbeitet hat seit Jahren und woran man geglaubt hat, wie internationale Politik sich entwickelt. Aber das ist eine Notwendigkeit, damit man halt wirklich nicht überrascht wird von bestimmten Entwicklungen. Also ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Instrumenten. Institutionalisierung von Vorausschau, viel stärkeres Nutzen des intellektuellen Potenzials, das im vorpolitischen Raum im Sinne von Thinktanks oder Universitäten existiert. Red Teams, also Institutionalisierung auch von, ich sag mal, Einheiten, die crazy denken dürfen. Ja, die sich halt nicht damit beschäftigen müssen, für Frau Baerbock sozusagen die Sprechzettel und die Analysen vorzubereiten, wenn sie zum nächsten NATO-Außenministertreffen geht, sondern die einfach losgelöst vom Tagesgeschäft gucken, was sind Entwicklungen, die auf uns zukommen könnten, wie stellen wir uns darauf ein? Und da auch mal wirklich, ich sag's jetzt mal bewusst, crazy shit denken dürfen. Ja?
Ja, das war jetzt sozusagen ein Wunsch oder ein Appell an die politische Entscheidungsebene. Herr Lindner, vielleicht haben Sie gegen Ende noch einen Wunsch oder einen Appell an die wissenschaftliche Community, um in diesen ganzen Themen wirklich eine Unterstützung zu sein für Sie.
Ich nehme für mich in Anspruch zu behaupten, ich hätte der wissenschaftlichen Community ja selbst mal angehört. Ich habe es vorhin ja schon so ein bisschen anklingen lassen. Also ich glaube, wenn es wirklich um Politikberatung geht, dann auch um Zuhören sozusagen, welche Art von Informationen brauchen wir in welcher Form. Also was mir beispielsweise nichts nützt, ist eine Analyse, also das mag ja wissenschaftlich sehr interessant sein, aber so eine Ex-Post-Analyse, welche Signale gab es vor Kriegsausbruch in der Ukraine? Das bringt mir sozusagen vielleicht, wenn ich mal das, was ich jetzt mache, nicht mehr mache, für meine eigene Selbstreflexion irgendwie was, aber es bringt mir nichts hier für mein tägliches Geschäft und für das, was ich morgen machen muss. Also was man schon braucht, ist, glaube ich, ein ständiger Austausch und auch ein gewisses Zuhören und ein Hineinversetzen in die andere Lebensrealität. Das ist jetzt, fällt mir bei Herrn Masala weniger schwierig. Ich glaube, der hat eine Vorstellung, wie so Tagesabläufe sind, weil er ja einfach auch oft genug Ministerien schon beraten hat. Aber ich erlebe das natürlich manchmal, wenn ich da erwähnt hätte, Drahtbericht und Vorlagenwesen und Billigungsgang, da hätten mich erstmal ungläubig staunende Augen angeguckt und erstmal sozusagen diese Distanz zu überwinden, das ist das Erste, was notwendig ist von beiden Seiten.
Mhm. Und als allerletzte Frage, ich hätte noch viele, aber unsere Zeit ist leider begrenzt. Wir stellen allen Gästen im Podcast zu Ende der Gespräche die gleiche Frage. Und zwar, was steht auf Ihrer persönlichen Beobachtungsliste für die nächste Krise? Das können Regionen, Themen, Trends, alles Mögliche sein. Aber um Krisen von morgen auch mit Substanz zu unterfüttern, was steht auf Ihrer persönlichen Beobachtungsliste?
Sie fangen an, Herr Lindner.
Ja, ich habe ja gehofft, dass die letzte Frage lautet, welches Tier wären Sie gerne und warum oder irgendwie sowas Einfaches. Und dann hätte ich Leopard oder Marder gesagt. Nein, lassen wir die Schatze. Was nichts mit realen Vorgängen natürlich zu tun hat. Nein, also jetzt schwierig für mich in meiner Rolle natürlich ein Land oder eine Region zu nennen. Aber ich glaube, was man sich wirklich als nächste Krise angucken muss, sind vor allem Polykrisen oder übergreifende Themen. Also ich finde das Thema Klima darf man echt nicht unterschätzen, vor allem wenn man sich beispielsweise einen asiatisch-pazifischen Raum anschaut, wo ja auch Staaten in ihrer Existenz bedroht sind, wo es Ressourcenverknappungen dadurch gibt. Und ich habe manchmal so den Eindruck, es gibt so ein bisschen ein Narrativ, ja, jetzt haben wir hatten echten Krieg in der Ukraine, jetzt kann das Thema Klimaschutz mal passieren. Das halte ich für einen ziemlichen Druckschluss.
Also ich stimme ihm zu, ich gehe jetzt mal auf eine geografische Ecke ein. Ich finde Südkaukasus, Zentralasien, was, ich sag's jetzt mal ganz blöd, den Russen gerade unter den Fingern zerrinnt.
Vielleicht sagen Sie kurz Ländernamen.
Also, Armenien, Aserbaidschan, die sogenannten Stan-Länder, da brechen die Konflikte wieder aus, man nutzt strategische Vakuums, die Chinesen versuchen sozusagen dann noch stärkeren Einfluss zu haben als ohnehin. Ich glaube auch, dass unabhängig von dem Ausgang des Krieges in der Ukraine, aber definitiv, wenn Russland da eine massive Niederlage davontragen würde, werden wir uns darauf einstellen müssen, dass das zukünftige Russland kleiner werden wird als das Russland, das wir heute haben. Das heißt also, diese ganze, ich nenne es mal militärisch, Flanke steht ziemlich in Flammen bald. Und da sollten wir uns wirklich Gedanken drüber machen, wie wir damit umgehen, weil die Alternative ist, dass die Chinesen diesen Prozess managen werden, was nicht in unserem Interesse sein kann. Da würde ich verstärkt den Fokus drauf richten.
Dann bedanke ich mich sehr herzlich für das Gespräch und dafür, dass Sie auch über die Krisen von übermorgen oder überübermorgen hier mit uns gemeinsam nachgedacht haben. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Sehr gern. Bis bald.
Herr Masala, das ist jetzt sehr frech, aber haben Sie vielleicht noch 3 Minuten?
Ja, klar.
Weil ich hätte doch noch eine Frage gestellt. Und zwar würde mich interessieren zur Rolle der Wissenschaft. Herr Masala, Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, dass internationale Beziehungen und Politikwissenschaft im Endeffekt das Gleiche sei wie Naturwissenschaft. Gibt es da wirklich keinen Unterschied zwischen der Art von Evidenz, die Physikerinnen oder Virologen produzieren und den Ergebnissen, die wir über politische Entwicklung vielleicht in der Wissenschaft produzieren und damit dann den Politikbereich informieren?
Wow, jetzt bin ich selber erstaunt, dass ich das gesagt habe, weil das würde ich eigentlich nicht sagen. Dann habe ich mich da versprochen. Also nein, es gibt natürlich einen großen Unterschied. Also ich sag mal, die Naturwissenschaften produzieren oftmals, nicht immer, aber oftmals harte Evidenz. So, und wir haben teilweise natürlich harte Evidenz. Also wenn wir jetzt zum Beispiel bei der Frage des Krieges Russland gegen die Ukraine sind und bei der Frage, wann enden Kriege, dann haben wir schon eine ziemlich harte Evidenz über, keine Ahnung, wie groß die Zahl an Fallstudien ist, die man machen kann darüber. Aber letztlich, der große Unterschied ist, wir bieten eher Orientierungswissen. Wir bieten Fakten, die durchaus unterschiedlich interpretierbar sind. Da kommt es sehr stark sozusagen auf den Argumentationsgang an. Und wir liefern Faktenwissen. Das machen die Naturwissenschaften auch. Also wenn man jetzt zum Beispiel Covid nimmt, ne, was ist Covid und wie wirkt sich das aus? Das ist natürlich auch Faktenwissen. Aber klar, es gibt einen großen Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften.
Mhm. Ja, ich finde das nämlich spannend, weil einfach, sobald es um den politischen Bereich geht, ich meine, bei der Covid-Pandemie hatte man auch eben die wissenschaftliche Evidenz und dann kam der Punkt, das ist jetzt aber eine politische Entscheidung. Hier muss jetzt die Politik entscheiden, was werten wir wichtiger als das andere und so weiter. Und mein Eindruck ist eben, wenn es darum geht, um die Herausforderungen, warum jetzt bestimmte Prognosen, datenbasierte Modelle es in der Politik vielleicht so schwer haben, dass das da eben nochmal viel schwerer wiegt. Es ist Politik, ja, so, also im besten Sinne politisch. Und diese Werteabwägungen und Einschätzungen sind selten sehr isoliert von der Faktenlage und den Analysen. Aber ich weiß, Sie haben sich da auch geäußert, so dazu, wie die öffentliche Debatte der Wissenschaft, wissenschaftliche Präsenz zu jetzt beispielsweise seit dem Krieg in der Ukraine sich entwickelt hat und da an manchen Stellen nicht hilfreich ist. Was würden Sie sagen? Also was sollte da passieren, damit das nicht in der Öffentlichkeit so dasteht, wie es gibt jetzt hier zwei Seiten, beide sind irgendwie Wissenschaftler und man kann das so und so sehen?
Also ich glaube, da sind zwei Sachen wichtig. Das eine ist natürlich, dass man seitens, ich sage jetzt mal von Journalistinnen oder wenn es um Fernsehen geht, mal auch gucken sollte, mit wem man redet. Ob die entsprechende Person auch wirklich ein fundiertes Wissen aufweisen kann über bestimmte Aspekte. Also ich kann das nur von mir sagen, ich kriege so viele Anfragen zu Teilaspekten dieses Krieges, wo ich jedes Mal sagen muss, da bin ich kein Experte. Also da rede ich nicht darüber. Jetzt gibt es aber durchaus Kollegen und Kolleginnen, die reden auch über Sachen, die außerhalb ihrer Expertise sind. So, und dann schlägt das wieder zurück, dass wir in aller Regel, und das klingt jetzt wie eine böse Kritik, aber ich habe dafür großes Verständnis, weil sich die Medienlandschaft verändert hat und es schwieriger hat in den letzten 10 Jahren, sie treffen halt auf Gesprächspartnerinnen, die nicht gut vorbereitet sind, weil sie kein Wissen über die Sache haben. Das heißt also, ich kann morgen ein Interview über den Iran geben, über den ich nichts weiß, und das steht übermorgen in der Zeitung. Und damit natürlich, weil ich Professor an der Universität bin, beeinflusse ich Leute, die halt glauben, der Mann ist Professor, der wird sich ja wohl auskennen. Und die keine Ahnung haben darüber, dass Iran weit, weit außerhalb meiner Expertise liegt. Also es ist so ein zweischneidiges Ding. Man sollte aufpassen, welche Gesprächspartner man sich aussucht, ob die auch wirklich sozusagen in dem Thema drin sind, ob die einen Record haben in dem Thema. Ja, und gleichzeitig würde ich es mir wünschen, dass oftmals Journalisten, Journalistinnen einfach sich auch ein bisschen auskennen, sodass nicht jede Aussage, die jemand in einem Interview gibt, einfach unwidersprochen am nächsten Tag entweder übers Fernsehen läuft oder halt in der Tageszeitung
drin steht.
Und das erzeugt diesen Bias. Ja, und zudem ist natürlich unser Problem als Sozialwissenschaftler oder als Politikwissenschaftler, dass sich irgendwie jeder bemüßigt fühlt, sich zu diesem Thema auch noch zu äußern. Das heißt also, wir haben nicht nur sozusagen Politikwissenschaftlerinnen, die nicht in dem Thema drin sind und sich äußern, sondern wir haben auch völlig fachfremde Leute, die zu diesem Thema eine Meinung haben, dass das Forum bekommen und damit natürlich auch öffentliche Meinung beeinflussen, weil sie prominente Figuren sind.
Ja, also das ist der Appell an die Einzelnen, aber es gibt ja sicherlich die Kollegen, die dann auch davon überzeugt sind, dass ihre Analysen richtig sind. Also im Zweifel muss das auch auf der Abnahmeseite dieser Expertise einfach kritischer eingeschätzt werden.
So ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Und das ist halt so, ich sag mal so, vor 20 Jahren gab es, ich rede jetzt mal über meinen Bereich, ne, hatte jede große Tageszeitung mindestens einen Redakteur oder eine Redakteurin, die sich wirklich gut in Verteidigungspolitik auskannte. Ja, weil das ihr Thema war. Die hat nichts anderes gemacht. Und natürlich mit der ganzen Krise, die diese Zeitungen haben, sind diese Stellen weggefallen. Und jetzt gibt es vielleicht einen Redakteur, der so allgemein Sicherheits- und Verteidigungspolitik macht. Der deckt aber von China bis in die USA einfach alles ab und ist natürlich nicht so tief in dem Thema drin, wenn er oder sie mit mir redet über jetzt taktische Fragen der ukrainischen Operationsführung. Und da ist immer das Problem, letzten Endes kann ich Ihnen Quatsch erzählen, der steht morgen in der Zeitung. Ja.
Ja, und am Ende hat man es mit irgendwie Komplexität und Differenzierung natürlich auch immer schwieriger als polarisierende Persönlichkeiten mit einfachen Aussagen.
Genau, richtig. Und die große Krux und deswegen gehen auch so viele Kollegen und Kolleginnen nicht in die Öffentlichkeit, was wiederum den Diskurs beeinflusst.
Krisen von morgen ist ein Podcast von 49 Security. Dem Blog für Impulse zu Deutschlands nationaler Sicherheitsstrategie. Verweise und Links zu weiteren Infos finden Sie in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Sarah Bressan. Produziert wurde diese Folge vom Global Public Policy Institute, kurz GPPI, und finanziell ermöglicht vom Auswärtigen Amt. Die Produktionsleitung für Krisen von morgen, meine Kollegin Sonja Sugrubova. Tontechnikerin ist Karen Dios-Baumann. Vielen Dank für die Unterstützung auch an Katharina Nachbar, Juna Christiansen sowie das gesamte Team von 49 Security, GPPI und dem Auswärtigen Amt.